Also ich würde sagen, auch dieses Interesse an verschiedenen Kulturen und Familien, die aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, das ist wichtig. Und auch Einfühlsamkeit spielt eine große Rolle in den sozialen Berufen.
Mhm. Ja, man muss Menschen einfach mögen.
Ne? Ja, das ist schön. Ja, das ist ja.
So. Sozial im Tal. Der Jobtalk zur Fachkräfteoffensive der Netzwerkkoordination Kommunale Präventionsketten. Heute zum Thema Das Jugendamt, Teil 2. Und hier ist eure Gastgeberin, Jessica Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozial im Tal, der Podcast der Kommunalen Präventionsketten zu den Erziehungs- und Sozialberufen in unserer Kommune. Ich freue mich, heute schon die zweite Folge zum Thema das Jugendamt aufnehmen zu dürfen. Und wir haben ja in der ersten Folge schon darüber sprechen können, wie viele verschiedene Aufgaben das Jugendamt eigentlich übernimmt und dass es weit mehr ist als das, was viele Menschen als allererstes einfällt zum Thema das Jugendamt. Das ist ja ganz klar der Kinderschutz, aber das Jugendamt macht viele andere Sachen und es ist quasi die berufliche Heimat für ganz viele verschiedene soziale Berufe und Berufsfelder. Und deshalb freue ich mich sehr, heute erneut sprechen zu können mit zwei Fachkräften aus dem Jugendamt aus unterschiedlichen Bereichen. Und dazu habe ich mir heute eingeladen, Meral Mechmedova.
Hallo.
Und Sigrid Möllmer.
Ja, hallo.
Meral, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein.
Du bist ja auf jeden Fall, ich glaube, die jüngste Person, mit der ich spreche, seitdem ich diesen Podcast machen darf. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, weil es geht ja ganz stark darum, auch jungen Menschen zu zeigen, wie vielfältig man tätig sein kann, wenn man einen Sozial- und Erziehungsberuf ausübt. Und da hast du ganz viel zu erzählen, weil deine Ausbildung auch noch immer ein bisschen etwas Besonderes ist. Und wir starten aber wie immer mit unserem kleinen Infokasten zu deiner Person und ich sag mal, los geht's.
Meral Mechmedova, 30 Jahre alt, hat ihr duales Studium der sozialen Arbeit an der FH Dortmund mit dem Schwerpunkt Migration und Integration absolviert. Ihr Praxiseinsatz während dieser Zeit erfolgte in verschiedensten Settings beim Jugendamt und im Amt für Integration. Durch den regelmäßigen Wechsel zwischen Hörsaal und Arbeitsplatz konnte sie wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Studium direkt in die Praxis umsetzen. Seit September 2023 ist sie nun Fachkraft im Projekt der Bildungspartnerschaften Eltern-Schule und setzt sich für Bildungs- und damit Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche in unserer Kommune ein. Privat ist Meral so breit aufgestellt, wie die Geschichten der Familien im Projekt bunt sind. Sie liest, verbringt gerne Zeit in der Natur und besucht Ausstellungen in Museen. Herzlich willkommen, Meral Mechmedova.
Meral, sehr spannend. Jetzt haben die Zuhörenden und ich schon ein bisschen was über dich erfahren und wissen schon, dass du ein duales Studium absolviert hast. Das klingt sehr spannend und das gibt es ja noch gar nicht so vielfältig für soziale Arbeit. Mhm. Und deshalb würde ich dich bitten, erzähl doch mal so ein bisschen, wie hast du dein duales Studium absolviert? Wie kam es dazu und wo ist das passiert?
Okay, dann fange ich mal an. Also 2019 habe ich mich für den dualen Studiengang beworben und davor wusste ich überhaupt nicht, dass es diese Möglichkeit besteht. Und ich hatte ein Praktikum gemacht an einer Grundschule und dort habe ich eine Schulsozialarbeiterin kennengelernt und über sie habe ich erfahren, dass es diesen dualen Studiengang in Dortmund gibt. Erstmal hat mir das auch nicht viel gesagt.
Ja.
Dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe mich in Dortmund erstmal beraten lassen, was das duale Studium so auf sich hat.
Mhm.
Es war auch total spannend. Da wurde mir auch gesagt, dass ich auch quasi mich bei der Stadt Wuppertal bewerben kann für den praktischen Teil. Und ich wusste es überhaupt nicht, dass es bei der Stadtverwaltung auch Sozialarbeiterinnen eingestellt werden.
Ah, ja, das stimmt. Das ist ungewöhnlich, ne?
Genau. Und dann dachte ich, gut, dann bewerbe ich mich und schaue, ob es klappt. Und tatsächlich war es so, dass ich dann 2019 im September mit dem Studium angefangen habe. Mhm. Und es ging dann insgesamt 8 Semestern. Das ist, mhm, das ist nochmal eine Besonderheit.
Also 4 Jahre sind das,
genau. Genau, mhm, sind 8 Semestern, mhm, gewesen. Und 2023 war ich dann mit dem Studium fertig. Und die andere Besonderheit war, dass ich 3 Fachbereiche wechseln durfte. Mhm. Und ich habe erstmal bei 204 im Amt für Integration angefangen. Mhm. Nach 1,5 Jahren wechselte ich dann zum Jugendamt, Freizeit und Jugend. Mhm. Daher kenne ich auch Secret.
Ah, stimmt.
Und das letzte Jahr war ich dann im Bezirk Sozialdienst 2 Semestern.
Okay. Genau. Das ist ja sehr, das heißt, das duale Studium ist eben dual. Es funktioniert so, dass man studiert und eben eine einen Praxiseinsatz direkt von Anfang an hat. Also bei einem normalen Studium geht man ja dann auch irgendwann in ein Praktikum. Aber bei dem dualen Studium ist man quasi die halbe Woche in der Uni und die halbe Woche im Praxiseinsatz, richtig?
Genau, also man kann während des Studiums auch Berufserfahrung sammeln.
Ja, super.
Genau, und das hat mir dann auch den Einstieg hier im Projekt Bildungspartnerschaften Eltern-Schule, wo ich gerade tätig bin, sehr erleichtert.
Das glaube ich. Dazu hören wir gleich auf jeden Fall noch mehr. Ja, und du hast schon gesagt, Meral, dass du Sigrid kennst von damals. Schön, Sigrid. Hallo, Sigrid Neumar sitzt hier mit mir am Tisch. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Und Sigrid, du bist ja in vielen verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung schon tätig gewesen. Aber bevor wir uns dem widmen und wir auch nochmal klären, woher du genau Meral denn schon kennst, auch von dir einmal einen kurzen Überblick über deine Person.
Sigrid Möllmer ist seit 1986 in der Stadtverwaltung und damit ein echtes Urgestein des Jugendamtes. Leiterin einer Tageseinrichtung für Kinder, Stadtteilmanagerin, Leiterin des Kinder- und Jugendbüros mit Kinderparlament und Jugendrat, Gleichstellungsstelle. Sigrids Handlungsfelder sind zahlreich. In ihren unterschiedlichen Settings hat sie mitunter zu innovativen Methoden gegriffen und gezeigt, dass die Schauspielerei, die sie seit vielen Jahren im Thaltontheater ausübt, auch im Beruflichen hilfreich sein kann. Innovativ ist sie auch jetzt, denn sie ist die erste Verfahrenslotsin für Inklusion im Jugendamt, einem völlig neuen Handlungsfeld. Herzlich willkommen, Sigrid Möllmer.
Wow, Urgestein des Jugendamtes.
Oh Gott,
so siehst du gar nicht aus. Aber du bist schon verdammt lange dabei, richtig?
Ja, ich bin seit 86 dabei. Mai 86, ja.
Mai 86 bist du eingetreten. Und ich habe gerade, als Meral sagte, sie hätte gar nicht gewusst, dass es in der Stadtverwaltung auch SozialarbeiterInnen und Sozialpädagogen gibt, habe ich gesagt, ja, das stimmt. Das ist, also ich wollte damit sagen, dass viele Leute das ja gar nicht wissen, aber du bist sehr umfangreich tätig gewesen. Also es gibt nicht nur einen Bereich, wo man als Sozialpädagogin tätig sein kann.
Genau. Ne? Ich war bei Tageseinrichtung für Kinder.
Mhm.
Da konnte ich einen Kindergarten und eine Kindertagesstätte leiten.
Mhm.
Dann war ich bei der Frauengleichstellungsstelle.
Oh, interessant.
Arbeit und Qualifizierung. Und da konnten wir mit Berufsrückkehrerinnen arbeiten. Also Frauen, die bereits einen, mhm, Beruf hatten oder schon Kinder hatten. Und die wurden dann ausgebildet zu Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen.
Mhm.
Und dann habe ich Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit Frauen gemacht. Das war auch ganz interessant. Die konnten ein Praktikum machen oder die haben sich nochmal für eine Schulausbildung begeistert. Oder sie sind in eine Ausbildung gegangen,
mhm,
in einem Stadtteil mit Stadtteilarbeit.
Mhm.
Ja, und dann bin ich ja als Stadtteilmanagerin.
Stadtteilmanagerin ist ja auch noch.
Im Jugendamt.
Ja.
Bin ich dann für 12 Jahre auch durch unterschiedliche Stadtteile der Stadt Wuppertal gewandert und habe dort gearbeitet.
Ja, verrückt.
Und ich war dann im BSD auch tätig, also im, mhm, Bezirkssozialdienst.
Mhm. Mhm. Ja, verrückt, hast schon viel, viel erlebt. Aber, mhm, deine ursprüngliche Ausbildung, hast du so wie Meral soziale Arbeit studiert oder was hast du an Ausbildung?
Ja, ich habe damals an Fachhochschule in Dortmund, die gibt es jetzt, in Hagen gibt es die auch gar nicht mehr, die gibt es jetzt in Dortmund, habe ich ein Diplom Sozialpädagogik studiert.
Ah, okay.
Das war das.
Ja. Da musste man auch noch ein Anerkennungsjahr machen damals, genau. Ne? Und wo hast du das absolviert?
Also, na klar, Bei der Stadt Wuppertal.
Ach, direkt. Okay.
In einer Kindertagesstätte, ja.
Ah, okay. Das heißt, du bist direkt quasi in die Stadtverwaltung rein.
Ja.
Ja, wirklich. Du kennst dich aus wie keine andere. Dann habe ich ja hier die richtige Gesprächspartnerin. Das heißt, ich sitze hier am Tisch mit einer sehr, sehr, sehr erfahrenen Kollegin. Und Meral, für dich ist das jetzt hier der Einstieg in dein berufliches Leben, richtig?
Richtig.
Richtig. Und du hast ja gerade schon gesagt, du bist aktuell, und ich hoffe auch noch länger, weil ich da direkt mit zu tun habe, du bist beim Projekt Bildungspartnerschaften Eltern-Schule.
Genau, also nach dem Studium wurde ich quasi von der Stadt Wuppertal übernommen, sage ich mal, und durfte dann in dem Projekt starten. Und für mich war es schon auch während des Studiums eine Herzensangelegenheit, mich für Kinder oder für Bildungsgleichheit einzusetzen. Mhm. Und auch meine Bachelorarbeit habe ich tatsächlich darüber geschrieben. Mhm. Und das hat sich so ergeben.
Mhm. So. Deshalb bist du ziemlich gut in diesem Projekt angekommen, weil du dich damit schon gut auskanntest.
Ne? Genau, ich hatte aber auch nochmal diese Möglichkeiten beim BSD nochmal mitzuwirken, quasi mitzuarbeiten. Und da habe ich mich schon auch mit Begrifflichkeiten wie HCD oder familiengerichtliches Verfahren, also da schon musste ich mich damit auseinandersetzen, was jetzt mir auch aber immer noch hilft. Also das merke ich dann auch auf der Arbeit.
Das heißt, du nimmst dann nochmal Bezug auf dein duales Studium, das einem ja ermöglicht, nicht nur in einem Praxisfeld zu sein, zumindest ist das hier bei der Stadt Wuppertal auch nochmal eine besondere Situation. Man kann duales Studium zum Beispiel in sozialer Arbeit ja auch machen und bei einem freien Wohlfahrtsträger seinen Praxisanteil absolvieren. Oder dann ist man aber oft in einer bestimmten Einrichtung oder in einem bestimmten Setting. Und das besonders Spannende bei der Stadt Wuppertal ist ja, dass man in verschiedene Handlungsfelder kommt. Also dass man wechselt, sein Praxisfeld wechselt. Und du hast jetzt gerade gesagt, na, die Zeit im Bezirkssozialdienst, die du absolviert hast, da profitierst du heute noch von dem Projekt Bildungspartnerschaften Elternschule. Was macht denn das Projekt Bildungspartnerschaften Elternschule und was ist so dein Arbeitsalltag?
Also im Projekt begleiten wir Familien, wenn es um schulische Angelegenheiten geht. Andererseits sind wir aber auch für Lehrkräfte an der Institution Schule Ansprechpartnerinnen. Mhm. Und das mag ich auch an meinem Beruf, dass wir quasi zwei Zielgruppen haben. Also einerseits die Familien mit schulpflichtigen Kindern und einerseits Fachkräfte in der Schule. Und es ist abwechslungsreich tatsächlich. Wir begleiten Eltern, wenn es mal ein schwieriges Schulgespräch ansteht oder wenn es mal ein Diagnostiktermin gemacht werden muss. Mhm. Wir können aber auch noch mal Kinder an außerschulischen Aktivitäten anbinden und machen aber auch Projekte. Genau, in den Herbstferien oder ja auch in den Sommerferien versuchen wir da auch noch mal durch unsere Projekte die Kinder in ihr Selbstwirksamkeit zu stärken.
Weil das dann auch hilft im schulischen Alltag wahrscheinlich, ne, wenn man selbstbewusst ist und Selbstwirksamkeit erlebt.
Total, das wirkt sich positiv auf die schulische Leistung in der Kinder aus.
Okay, das heißt, ich verstehe das richtig, ihr seid ansprechbar für Familien mit in erster Linie schulpflichtigen Kindern, aber auch für Lehrkräfte an Schule und unterstützt da, ja wahrscheinlich so wie euer Projekt heißt, die gute Bildungspartnerschaft. Ja, spannend. Und was ist so, wie sieht dann so ein konkreter Arbeitsalltag von dir aus? Also was machst du so? Also ich habe jetzt schon gehört, du begleitest zu Terminen in der Schule oder auch zu Diagnostik, wenn Eltern Diagnostik erfolgen lassen müssen mit ihren Kindern. Aber wie startet so dein Tag? Was machst du konkret?
Ja. Tatsächlich ist es spezifisch für unser Projekt, dass wir auch aufsuchend arbeiten. Mhm. Also wir machen dann auch Hausbesuche bei den Familien und da geht es oft darum, zu zeigen, was ist eine Postmappe oder zu erklären nochmal, wie melde ich ein Kind krank in der Schule und oder wenn es irgendwie schwierige Themen in der Familie gibt, wie kann man die quasi transportieren, wie kann man nochmal das Gespräch mit der Lehrerin suchen. Aber wir machen auch, versuchen natürlich auch nochmal die Kinder einmal oder zweimal die Woche an auch Aktivitäten anzubinden. Mhm. Wir haben ein Familiencafé, wo wir nochmal regelmäßig mit den Kindern dorthin gehen. Mhm. Also ja.
Das ist dann sehr unterschiedlich. Also du machst Sachen am Schreibtisch, aber Sachen auch in Familien, Sachen in Schule. Klasse. Das stelle ich mir spannend vor.
Ja,
das du musst auch. Ja auch eigene Ideen haben, ne, für die Projekte. Beteiligst du die Kinder da auch daran, an diesen Ideen?
Ja, auch.
Mhm. Ist auch eine ganz wichtige Sache. Hm? Ja, genau.
Ja, da nickt die Meral. Und das ist eine gute Überleitung, weil Beteiligung von Kindern ist und partizipative Arbeit mit Familien ist auch eins deiner Steckenpferde gewesen. Ne? Du hast ja auch das Kinderparlament geleitet, Sigrid.
Und den Wuppertaler Jugendrat.
Ach, und den Wuppertaler Jugendrat,
ja. Genau. In den letzten 12 Jahren. Die halbe Stelle, die ich jetzt mache, die mache ich erst seit Februar. Aber sonst habe ich bis Ende Dezember letztes Jahr habe ich mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und habe sie gestärkt zum demokratischen Handeln hingebracht.
Wichtiger denn je, ne?
Genau, ja. Gerade in dieser Zeit.
Ja. Ne?
Und wir haben großartige Sachen zusammen gemacht, weil auch die Kinder und die Jugendlichen bestimmen konnten, was wir machen sollten.
Ja, kannst du dich an
tolle Ideen
hatten. Ja, nee. Kannst du dich an, da ist bestimmt, also man sieht das auch, du strahlst sofort, wenn du darüber sprichst. Mhm. Kannst du dich an etwas ganz, oder ist dir etwas ganz stark in Erinnerung geblieben?
Oh, viele, viele Projekte. Also da gab es einen Nachmittag und einen Abend gegen Rassismus. Und da haben die Jugendlichen ihre Freunde eingeladen in den Stadtteiltreff Heckinghausen, alles vorgeplant. Die hatten unterschiedliche Aktionen. Es gab eine Diskussionsveranstaltung dazu. Das war schon eine tolle Sache, weil die Jugendlichen das Plakat auch mit der Designerin selber gemacht hatten. Und so war fast jedes Projekt auch aufgebaut. Die Nacht der Jugendkultur jedes Jahr auch wieder.
Oh ja, stimmt.
Wir waren zusammen in Berlin. Wir waren zusammen in Liegnitz, das ist ja unsere Partnerstadt, und haben dort auch die Jugendräte, die dort im Aufbau waren, gerade besucht und unterstützt und beraten, haben tolle Sachen gemacht.
Ja, das klingt nach einer wirklich herausfordernden, umfangreichen, aber auch total kreativen Aufgabe.
Ja, klar. Ja. Und die Kinder, die also die haben mehr über Kinderrechte gemacht, die hatten Lust dazu oder Klimawandel auch.
Ist das das, was du 12 Jahre gemacht hast oder wie viele Jahre?
Ja, 12 Jahre lang habe ich das gemacht. Nebenher gab es noch Kinderkulturarbeit. Wir haben ja ein großes Heft bei der Stadt Wuppertal, die kulturelle Jugendbildung mit 140 Workshops.
Ist das das, was jedes Jahr hat das eine andere Farbe? Dieses Jahr ist es grün.
Genau.
Und sonst also fürs nächste Jahr ist es grün.
Und ja, genau. Nächstes Jahr ist es grün und dann ist es wieder blau und wieder grün.
Das, da stehen immer die ganzen tollen Angebote von Jugend und Freizeit auch drin.
Ja.
Ne? Ja. Und ich weiß, dass es immer einen totalen Run gibt auf die, also von Eltern und Kindern und Jugendlichen selbst, auf die Angebote. Also man muss zu einer gewissen Zeit am besten schon mal den Telefonhörer in der Hand haben, um sich bei gewissen Sachen anmelden zu können.
Ja,
das höre ich auf jeden Fall immer so.
Das Cover haben auch die hat das Kinderparlament mit dem Designer gestaltet. Also cool. so findet man auch immer wieder alles in den unterschiedlichen Bereichen wieder, wenn es um die Kinder geht.
Ja, schön. Da möchte ich auch verweisen auf die erste Podcast-Folge zum Thema das Jugendamt. Da war nämlich Christoph Oliveri hier von Jugend und Freizeit. Ja. Du hast den Stadtteiltreff Heckinghausen ja gerade schon erwähnt. Der ist ja inzwischen auch Fachreferent Jugendreferent hier im Haus für Jugendfreizeit, genau. Der hat da auch viele spannende Dinge zur offenen Jugendarbeit erzählt. Also wenn da jetzt einer noch Interesse hat, weiterzuhören, können wir die Folge nochmal empfehlen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du seit Februar was anderes machst. Was machst du denn jetzt seit Februar?
Ja, ich bin Verfahrenslotsin für Inklusion bei der Stadt Wuppertal. Das zum einen berate ich Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen und deren Familien. Viele Fachleute rufen mich auch an. Zum anderen vernetze ich die unterschiedlichen Einrichtungen in Wuppertal miteinander und auch kommunal vernetze ich immer wieder zu dem Thema Inklusion. Und zum anderen sollen wir spätestens, ja, in einigen Jahren halt eben auch die Jugendhilfe inklusiver machen. Ja, und das hat was mit Umstrukturierung zu tun in Behörden oder auch im Jugendamt. Da brauche ich dann die Unterstützung auch von allen allen Fachkräften. Und das ist natürlich auch eine etwas größere Aufgabe.
Das klingt danach. Und ist auch eine Aufgabe, die anders ist als das, was du so die letzten Jahre gemacht hast. Zumindest, das ist ja nicht mehr so eine direkte Arbeit mit den Familien oder mit den Kindern und Jugendlichen, oder?
Oh, ich habe gestern noch einen Hausbesuch gemacht, denke ich gerade, ja. Okay. Das ist das Interessante an diesem Job. Ich berate an der Basis auch, ne? Und bin auch mit Einrichtungen zusammen, aber ich arbeite auch auf der operativen Ebene. Also das ist toll, ne? Nach all den Jahren kann ich sagen, ich habe mit Kindern, Jugendlichen zusammengearbeitet, mit Fachpersonal, mit Bürgern und Bürgerinnen als Stadtteilbeauftragte, mit der Politik. Was mir eigentlich fehlt, sind noch die Senioren, aber so weit bin ich noch nicht.
Vielleicht ist das eine Aufgabe für später.
Das weiß ich noch nicht.
Aber das heißt, du hast auch ganz viele verschiedene Zielgruppen, so wie auch im Projekt Bildungspartnerschaften Eltern und Schule.
Ja, genau. Genau das ist so. Und das macht es ja auch aus, bei so einer Stadt wie Wuppertal zu arbeiten. Man hat immer die Möglichkeit, viele unterschiedliche Bereiche kennenzulernen und in vielen unterschiedlichen Bereichen zu arbeiten. Das wird nie langweilig.
Ja. Ja, da kannst du gut mit einstimmen, ne, Meral?
Richtig.
Viele unterschiedliche Bereiche. Wir machen es jedes Mal für jede Folge so, dass ja zwei Leute hier am Tisch sitzen und ich aber im Vorfeld das Vergnügen habe, noch eine weitere Person zu treffen. Und ich finde, für die Folge das Jugendamt war es mir besonders wichtig, oder für die Folgen war es mir besonders wichtig, möglichst viele verschiedene Tätigkeitsfelder auch darzustellen. Und aus dem Grund war ich diesmal zu Gast im Familienbüro. Das Familienbüro hat ja viele verschiedene Aufgaben. Und welche, das hören wir jetzt.
Also das Familienbüro geht zweimal die Woche über die Entbindungsstation im Helios-Klinikum, stellt sich dort als frühe Hilfenangebot vor, unterstützt die Familien in Hinsicht, wie komme ich an meine Geburtsurkunde, beantwortet erste Fragen. Und im Anschluss, wenn die Familien zu Hause sind, Fragen haben, können sich jederzeit an uns wenden. Und wir schauen dann gemeinsam mit den Familien im Büro in einer individuellen Beratung, was brauchen Familien. Bei dem einen ist es so, dass das Kind zu früh geboren, bei dem anderen, da ist vielleicht wenig Geld da. Der dritte sucht einen Kindergartenplatz und so sind die Bedarfe ganz unterschiedlich. Und wir schauen, was braucht jede Familie.
Genau. Also das war Annette Ruppelt, die wir da gehört haben. Und da nickt Sigrid, weil du sie auch gut kennst.
Ja.
Annette Ruppelt ist auch seit vielen Jahren, ich glaube seit über 20 Jahren in der Stadtverwaltung und seit 15 Jahren im Familienbüro. Und hat da das Hütchen für die frühen Hilfen auf, zusammen mit Tuba Alpay. Und auch Meral kennt Annette ganz gut, weil manchmal, ne, kommt Annette hier durch diese Tür und sagt dann, Meral hier hat eine Familie was und da geht's um Schule.
Ja, richtig. Und wir versuchen auch einmal im Quartal unsere teamübergreifende Intervention zu machen. Auch da haben wir nochmal die Möglichkeit, uns zu Familien auszutauschen. Und ja, das ist dann auch ganz nett.
Ja, schön, genau. Das finde ich super, dass du das sagst, Meral, weil das könnte ja auch Leute da draußen interessieren. Du bist natürlich nicht alleine, das Projekt Bildungspartnerschaften Elternschule, sondern du hast Kolleginnen.
Richtig, ich habe noch zwei weitere Kolleginnen, das ist Britta Freund und Anna Wissel. Und wir alle drei sind da draußen für die Kinder und Familien, die Schwierigkeiten in der Schule haben und versuchen dann gemeinsam auch das Bildungssystem zu unterstützen und nochmal klären Familien auf, weil unsere Familien auch aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen und oft da auch das es immer wieder Fragen zu dem Bildungssystem
ja,
kommen.
Genau. Also da sind eben viele Familien, die auch zugewanderte Familien sind, ne? Und nicht per se schon Bescheid wissen, wie Schule in Deutschland funktioniert und da Unterstützung brauchen. Mhm, genau. Und das Familienbüro unterstützt eben auch erstmal alle Familien zu allen Anfragen, aber hat nochmal einen besonderen Schwerpunkt in den frühen Hilfen. Die frühen Hilfen, das sind eben alle Angebote für werdende Eltern oder Eltern mit Kindern von ja dann eben 0 bis 3 Jahren bis zum dritten Geburtstag. Sigrid, jetzt kennst du das Familienbüro ja auch ganz gut, weil du warst auch mal im Familienbüro tätig, richtig?
Ja, als Stadtteilmanagerin.
Als Stadtteilmanager.
Hatte ich die Aufgabe, viele Projekte in den Stadtteilen auch ins Leben zu rufen, für Eltern und für Kinder. Und ich habe da sehr stark mit dem Familienbüro auch zusammengearbeitet.
Na, da schließt sich der Kreis. Genau. Nun habe ich schon verstanden, Sigrid, dass du ja so wie Meral in ihrem Projekt auch verschiedene Zielgruppen hast. Also du sprichst mit Familien selber, du vernetzt dich ganz stark mit anderen Fachkräften, du bist ansprechbar für Fachkräfte und für Familien. Wie sieht denn dann so dein Alltag aus? Gibt es den überhaupt? Gibt es so den typischen Tag der Verfahrenslotsin für Inklusion im Jugendamt?
Nein.
Nein.
Oh, ich habe immer, jeder Tag sieht anders aus. Und ich lege einfach meine Termine so, wie die Familien sie gut finden, wann ich die Familien auch erreichen kann. Ich sitze montags in einem Stadtteiltreff, der heißt Oase. Da sieht der Montag vielleicht von 11 bis 12:30 immer gleich aus. Hier gibt es viele Familien, die zugezogen sind mit Kindern, die eine Behinderung haben, weil die Wohnungen also auch so ausgestattet sind. Es gibt Aufzüge, die sind barrierefreier.
Ja.
Und da sitze ich dann mit einem Kollegen aus Zuwanderung und Integration und wir beide beraten dann die Menschen, die da kommen.
Okay, das heißt, an dem Montag für diese 1,5 Stunden kannst du sagen, das ist der fixe Termin.
Ja,
und dann hast du ja wahrscheinlich noch, was ist das, Teambesprechungen oder irgendwie sowas?
Viele Arbeitskreise, Fachkreise. Ich versuche mich mit anderen Verfahrenslotsen aus anderen Städten halt eben auch zusammenzusetzen und auszutauschen. Ich habe auch Austauschmöglichkeiten innerhalb des Jugendamtes.
Ja. Weil du bist sonst, aktuell bist du die einzige Verfahrenslotsin,
ne?
Okay, also anders als Meral, die sagt, da ich bin da nicht alleine in dem Team. Ich habe da noch zwei Kolleginnen, die im Prinzip die gleichen Aufgaben haben. Bist du im Moment alleine und ziehst eher so deinen Austausch mit Kolleginnen, wie jetzt zum Beispiel auch uns hier im Haus oder so, ne?
Ja. Ich habe eigentlich den Vorteil, weil ich schon so lange da bin, kenne ich auch schon so viele Menschen. Da musste ich nicht von vorne wieder anfangen.
Das ist total pfiffig, dich zur Inklusionshelferin im Jugendamt zu machen. War eine richtig gute Idee, möchte ich sagen. Das klingt sehr herausfordernd, aber auch hochspannend. Was würdest du denn sagen, ist aktuell deine größte Herausforderung in der Tätigkeit, die du jetzt hast?
Jeder Fall ist anders. Und manchmal bitte ich auch bei Anfragen, mir ein wenig Zeit zu geben, damit ich noch mal recherchieren kann, um dann auch eine gute Antwort geben zu können.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere, Inklusion ist noch nicht in aller Munde. Das muss erst bewusst gemacht werden. Und das dauert etwas, diese Themen an die Menschen heranzuführen. Sowohl an sicherlich an die Bürger, an die Politik, wie auch an die Verwaltung.
Aber ich sehe da so eine kleine Parallele zu deiner Stadtteilarbeit, beziehungsweise vor allen Dingen zu der Arbeit, die du mit den Kindern und Jugendlichen im Kinderparlament oder im Jugendrat gemacht hast, weil auch da musstest du ja so also Themen vielleicht an eine Zielgruppe bringen, die erstmal fremd sind oder dich für gewisse Zielgruppen politisch auch einsetzen.
Genau, das hängt alles zusammen, ne? Die Politik da und die Nähe zu den Kindern und zu den Jugendlichen und jetzt auch die Nähe zu den Familien, die ich auch berate, weil die auch Sicherheiten brauchen. Denn die Familien, die ein Kind mit Einschränkung haben, haben unglaublich viel Stress in ihrem Alltag. Die Behördengänge sind sehr schwierig für sie, weil in unterschiedlichen Altersgruppen immer unterschiedliche Behörden angesprochen werden müssen und Anträge geschrieben werden müssen. Und Diagnosen dauern auch fürchterlich lange, bis die gestellt sind. Und aufgrund einer Diagnose erst kann man Anträge stellen. Also das hat schon einen Ablauf, der nicht immer einfach ist, auch für die Familien. Zusätzlich gibt es, und das gibt es, glaube ich, in ganz Deutschland, barrierefreie Wohnung für Familien gibt es sehr wenig.
Ja, genau. Ja, das glaubt man gar nicht, ne? Ja. Aber es ist bestimmt so.
Ja.
Ich finde auch, also barrierefrei mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, ist auch schwierig, oder?
Das ist auch schwierig, ja.
Ja. Das heißt, die Menschen, die es eh schon schwerer haben, also möchte das jetzt gar nicht so verallgemeinern, aber ich stelle es mir so vor, die haben es im System auch noch mal schwieriger.
Ja. Ja. Und die müssen den Mut finden, das auch laut zu sagen. Wenn ich an so einer Schwebebahn im Rollstuhl sitze und mich der Schwebebahnfahrer vielleicht nicht gleich sieht, müssen die auch sagen, hallo, hier, ich bin hier und nimm doch mal die Rampe runter bitte für mich.
Ja, und dann muss man auch den Mut haben, sich den Platz da zu schaffen. Also ich fahre morgens oft Schwebebahn und schon mit einem Kinderwagen in die Schwebebahn zu kommen zu gewissen Zeiten, ich ziehe da immer meinen Hut davor, wie manche, oftmals sind es dann eben Mütter, sich da auch den Weg frei bahnen und auch wirklich sich auch zum Teil anmotzen lassen müssen. Und dann haben die vielleicht auch ja nicht nur das Kind in dem Kinderwagen, sondern auch noch andere Kinder dabei, weil sie zum Beispiel einen Schulweg begleiten oder so. Das ist schon wirklich
Ein Auftrag.
Ja. Genau.
Ja, ich finde auch, einfach wenig Menschen sprechen das dann auch in dem Moment an, ja, wenn man merkt, okay, da ist gerade der Platz vielleicht besetzt, aber da gibt es auch eine schwangere Frau und die braucht gerade diesen Platz, wenige trauen sich, tatsächlich auch von den anderen Fahrgästen nochmal zu sagen und zu fragen, ob der Platz frei gemacht werden kann. Das finde ich dann auch nochmal wichtig, weil ich glaube, das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Darauf alle gut zu gucken. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist auch, Bildungsgerechtigkeit erfolgen zu lassen. Im Besonderen habt ihr das in dem Projekt Bildungspartnerschaften Eltern-Schule in diesem kleinen Kontext. Jetzt haben wir gerade schon gehört, was Sigrid so als ihre Herausforderungen in ihrer aktuellen Tätigkeit sieht. Meral, auch die Frage an dich, was erlebst du als besonders herausfordernd in deiner Tätigkeit?
Also ich merke oft, dass die Schulen auch ganz schön viel Druck machen können bei den Familien. Und es ist oft so, dass da vielleicht mal auch schnell ein Diagnostiktermin ausgemacht werden muss. Und meine Schwierigkeit ist dann natürlich erstmal zu sagen, okay, ich brauche Zeit, um die Familie kennenzulernen. Mhm. Ja. Und auch nochmal zu erklären, dass es kein Muss ist, eine Diagnostik zu machen. Das können trotzdem die Eltern entscheiden, ob die das machen wollen oder nicht. Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, besonders bei den Eltern, die aus anderen Ländern kommen, dass die oft denken, okay, das möchte jetzt die Schule und ich muss das machen. Mhm. Und dazu sagen nochmal, okay, überlegen Sie sich, möchten Sie das wirklich? Sie sind Erziehungsberechtigte und Sie entscheiden auch. Mhm. Das fällt mir auch schwer bei den Empfehlungen für weiterführende Schulen nochmal zu erklären, weil oft wird eine Empfehlung ausgesprochen, aber da auch nochmal den Eltern deutlich zu machen, ist es wichtig und zu sagen, so sie entscheiden aber trotzdem, auf welche Schule ihr Kind geht. Mhm.
So. Ja, also da auch die Eltern zu empowern und Partizipation zu ermöglichen, eigene Entscheidungen zu treffen oder sich nicht den Druck von Zeit machen zu lassen, verstehe ich daraus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Meral, was würdest du sagen, weil Sigrid hat ja auch gerade schon von den schönen Momenten erzählt, von schönen Projekten, die sie durchführen konnte. Was ist so das besonders Schöne an deiner Arbeit, wenn du jetzt, also das ist ja auch ganz klar hier so ein bisschen die Werbetrommel für das Tätigsein im Jugendamt und für das Tätigsein in vielleicht so einem Projekt wie deins. Was ist das besonders Schöne?
Ja, also ich finde besonders schön die Abwechslung, die wir in dem Projekt haben und unsere Mikroprojekte. Zum Beispiel, wir hatten auch in den Herbstferien ein Theaterprojekt und da war es auch total schön zu sehen, dass die Kinder auf einer großen Bühne ihr Können präsentieren. Mhm. Und das waren auch, das sind auch Kinder, die stark benachteiligt sind und gehören der Roma-Community. Mhm. Und ich habe da auch immer wieder in den schulischen Gesprächen gemerkt, was alles das Kind nicht kann und konnte aber trotzdem die Erfahrung machen, dass die Kinder ganz schön viel können und die brauchen den Raum und die Bühne dafür.
Das heißt, da habt ihr ein Theaterprojekt gemacht mit dem Kinder- und Jugendtheater, ne?
Ja, genau, das war eine Kooperation und
mit Roma Musiktalente und dem Kinder- und Jugendtheater.
Genau, und zum Abschluss haben wir dann auch nochmal die Eltern eingeladen und die Eltern könnten auch nochmal die Kinder auf der großen Bühne sehen. Wow, und wir haben auch noch ihren Namen gerufen zum Schluss und das war total schön, den Namen nochmal auf einer großen, seinen eigenen Namen auf einer großen Bühne zu hören. Ja. Ich glaube, das hat die Kinder nochmal total gestärkt und deswegen finde ich auch diese außerschulische Aktivitäten von großer Bedeutung für die Schule.
Ja, du sagtest ja auch gerade, dass dass Kinder der Roma-Community sind und die sind eben oftmals gerade in Bildungsinstitutionen ja benachteiligt oder haben mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Und wir wissen, dass Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein da gut gegen schützt. Und deswegen ist es natürlich besonders schön, wenn die Kinder dann in so einem tollen Theaterraum stehen und mit so ganz tollen Tanz- und Theatertrainern und Musikerinnen, zum Beispiel Roma Musiktalente, so tolle Sachen machen können.
Ja.
Ja, ich war ja auch da, fand es auch wieder toll. Das war schön. Und die Eltern sind schon auch immer sehr stolz, ne?
Ja, das könnte man auch in ihren Augen sehen.
Ja. Und das sieht man auch in deinen, dass das etwas ist, was dir besonders Spaß gemacht hat. Nun kann man ja von großem Spaß und pädagogischer Leidenschaft, ich sage es immer wieder, nicht leben. Ja, nein, wahrscheinlich nicht. Gerade überlegt, unter welchen Umständen das vielleicht noch möglich ist. Ne? Irgendwie Sigrid.
Erbschaft, ein Lottogewinn.
Ja, genau, da bin ich auch gerade heirat, aber das fand ich so antifeministisch, deshalb geht das nicht.
Das stimmt.
Ja. Also doch, auskömmlich verdienen wäre schon gut, ne?
Ja.
Ja. Also ohne eine Zahl zu nennen, du bist ja auch nach Tarif bezahlt und beschäftigt. Ja. Und welche Eingruppierung ist das dann? Also den Job, den du machst, das muss man ja fairerweise sagen, macht man jetzt nicht als Berufsanfängerin oder Nein. Berufsanfänger.
Also ich habe mich im Laufe der Jahre immer mehr gesteigert.
Okay. Und kannst du einmal sagen, womit hast du so angefangen? Weißt du das noch, was das war? Oder was ist, oder?
Ich glaube, S12.
Mit S12 hast du damals angefangen.
Ja. Mhm.
Und ist auch das, wie ist es bei dir, Meral?
Genau, ich bin auch aktuell in Entgeltgruppe S12 eingruppiert.
Genau. Ja. Und dann gibt es noch so, dann ist es so, dass man mit den Jahren ja in der Erfahrungsstufe immer noch steigt. Das heißt, dann bleibt man zwar in S12, aber man kriegt alle paar Jahre doch dann noch mal ein bisschen mehr Geld, weil da die Erfahrungsstufen auch noch in der jeweiligen Eingruppierung interessant sind. Und wenn man dann aber doch schon viele Jahre tätig ist, in welche Eingruppierung kann man dann kommen? Dann ist man irgendwann, also wenn man so auf so einer Koordinationsebene ist.
Irgendwann S15, S17.
Mm, ja. Ja, okay. Ja.
Da kommt man dann hin.
Da könnte man dann hinkommen, ja.
Okay. Manche von uns haben ja auch noch Zusatzausbildung gemacht. Mhm. Eine theaterpädagogische Ausbildung habe ich zum Beispiel oder eine Beratungsausbildung auch noch, ja, nach Rogers. Das unterstützt auch hinterher nochmal unterschiedliche Prozesse oder man kann nochmal mit neuen Methoden in der sozialen Arbeit arbeiten. Das ist auch sehr schön.
Ich finde es super, dass du darauf hinweist, weil das ist wirklich was, das hatten wir so in der Form noch gar nicht thematisiert. Das ist natürlich, das eine ist so die Grundausbildung, aber man hat als Erzieher oder Erzieherin oder Sozialpädagogin oder Sozialarbeiter natürlich eine Menge Möglichkeiten. Man kann sich auch systemisch weiterbilden. Ja. Man kann eine Menge tolle Sachen machen. Mir war noch wichtig zu sagen, dass Annette Ruppelt auch nochmal, ich sag mal, fürs Jugendamt eine besondere Ausbildung hat. Und dazu habe ich sie selbst befragt.
Ich habe eine sozialmedizinische Ausbildung, also auch eine Medizin. Man braucht, um die Sozialmedizin zu machen, eine medizinische Ausbildung. Das kann Hebamme sein, Krankenschwester oder eben Arzthelferin und macht dann die Sozialmedizin im Prinzip als Aus- und Weiterbildung.
Ah, okay.
Ein Jahr dazu. Es sind verschiedene Praktikas. Man ist in der Psychiatrie tätig. Es ist aber auch ein großer Theorieteil noch dabei. Man ist im klinischen Bereich tätig und in der Behindertenhilfe halt auch.
Ja, genau. Annette Ruppelt war es wichtig zu zeigen oder darzustellen, wie vielfältig diese Ausbildungsinhalte sind und dass man dann eben auch die Möglichkeit hat, nachdem sie zum Beispiel lange beim Gesundheitsamt tätig war, jetzt seit vielen Jahren schon Mitarbeiterin im Familienbüro zu sein und davon lebt das Familienbüro und ich glaube, davon lebt auch das Jugendamt, dass an der einen oder anderen Stelle da auch verschiedene Professionen zusammenkommen. Also ich weiß zum Beispiel, dass im Kinderschutzdienst ja auch Kolleginnen tätig sind, die Pädagogik der Kindheit studiert haben, in vielen Handlungsfeldern der frühen Hilfen, die jetzt nicht im Jugendamt selber laufen, aber bei freien Trägern sind Kinderkrankenschwestern, die dann Familienkinderkrankenschwestern sind oder Familienhebammen. Also da kann man mit vielen verschiedenen beruflichen Ausbildungen auch in pädagogischen Settings wirken.
Was ich auch total cool in der sozialen Arbeit finde, ist, dass man schon auch mit einem Bachelorabschluss anfangen kann zu arbeiten. Mhm. Es gibt andere Studiengänge, wo das gar nicht möglich ist.
Ja, stimmt. Richtig. Mhm. Also es war mal anders gedacht, ne? Ich glaube, angedacht war mit der Bologna-Reform und der Einführung des Bachelor, dass man quasi nur, wenn man in die Forschung gehen möchte, dann einen Master macht und alle anderen schon eben nicht und dann da tätig werden. Aber letztendlich, stimmt, die Praxis zeigt was ganz anderes. Die Praxis zeigt, dass in den meisten Studiengängen man eigentlich den Master auf jeden Fall direkt anhängt und dann auch nur mit Master wirklich in die richtigen Handlungsfelder gehen kann. Ja, ja, gut, guter Hinweis. Ausbildung und du sagst gerade, gut, dass man das mit dem Bachelor schon kann. Meral, kriegst du was mit so vom Fachkräftemangel?
Ja, also wir sind vorrangig an Schulen unterwegs, wo wir wo es keine Schulsozialarbeiterinnen gibt. Mhm. Und in den Gesprächen mit den Lehrkräften merke ich das schon, dass da auch Schulsozialarbeiterinnen fehlen. Mhm. Und auch nochmal diese, mir fällt es dann auch in dem Gespräch der besondere Blick einer Schulsozialarbeiterin auf das Kind. Mhm. Oder ich merke es, wenn ich mal ein Kind an einer Ergotherapie anbinden möchte. Mhm. Und da ist es oft so, dass man auch sehr lange Wartezeiten hat oder ich bekomme die Information, dass es bald eine Ergotherapeutin anfängt, aber man weiß es nicht so ganz genau, wann das der Fall sein wird. Das sind, ich hatte schon ein paar Situationen, wo ich Schwierigkeiten hatte, tatsächlich auch sofort einen Platz zu finden für die Kinder. Auch viele Heilpädagoginnen fehlen. Das sind die Erfahrungen, die ich so gemacht habe.
Und das sind Wasser auf deine Mühlen, ne? Denn gerade wenn es um das Thema Inklusion geht.
Ja, auf jeden Fall.
Wie erlebst du das?
Wir bräuchten wesentlich mehr Menschen, die sich für Inklusion auch einsetzen. Mhm. Aber ich sehe auch hier in dem Bezirk Sozialdiensten, dass öfters mal eine Stelle frei ist. Und wir suchen auch immer und immer wieder dort Sozialarbeiter, Sozialpädagogen. Mhm. Und wir freuen uns immer, wenn die gut bei uns in den BSD ankommen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, das ist also, da haben wir auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Handlungsfeldern auf jeden Fall einen starken Bedarf. Und auch, dass Kinder nicht, und gerade Kinder, die vielleicht eine Beeinträchtigung haben oder eine Behinderung haben, nicht in den Kindergarten gehen können, hat ja auch stark was damit zu tun, dass es nicht ausreichend ErzieherInnen gibt. Und gerade Kinder, die dann eine Beeinträchtigung haben, brauchen ja nochmal eine besondere Förderung. Und den, also es sind dann, glaube ich, immer so auch ein bisschen die Ersten, die dann ja, dann vielleicht auch nur kurz betreut werden. Oder wie ist da deine Erfahrung?
Ja, hin und wieder ist es auch so, wenn die Kinder in einen Regelkindergarten gehen, dann hast du 20, 25 Kinder in einer Gruppe und zwei Erzieherinnen höchstmaß. Gut, das Kind bringt dann einen Inklusionshelfer oder eine Inklusionshelferin mit.
Wenn die aber Diagnostik selbst, und alles schon erfolgt ist.
Ja, wenn alles schon erfolgt ist. Ja. Aber selbst so einen halben Tag durchzustehen für dein Kind ist ja auch schwierig, weil die Gruppen so groß sind. So ist das hin und wieder mal der Fall, dass die Kinder dann nur zwei Stunden am Tag dann in so eine große Gruppe gehen. Oder wir brauchen einfach auch mehr Plätze für Kinder, die eine Einschränkung haben. Das ist einfach sehr schwierig.
Wir brauchen mehr Plätze und wir brauchen mehr Personal, die das machen können.
Und ich suche ständig nach Plätzen noch. Immer wieder habe ich noch Anfragen, dass selbst 4-5-jährige Kinder mit Einschränkungen zu Hause sind und noch keinen Platz gefunden haben.
Das heißt, die Herausforderungen sind vielfältig und von Handlungsfeld zu Handlungsfeld verschieden, aber auf jeden Fall gibt es eine Menge zu tun für Menschen, die sich beruflich für eine solche Tätigkeit interessieren.
Ich bin sehr dankbar, dass du das jetzt auch erwähnt hast mit den Kita-Plätzen, weil das ist tatsächlich auch in unserem Team immer wieder Thema, besonders bei den Kindern, die die deutsche Sprache noch nicht können. Und wenn die dann ohne die Kita zu besuchen in die Grundschule kommen, dann
wird's schwierig,
genau, gibt's die ersten Gespräche schon in der Schule.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und deshalb umso wichtiger, Menschen zu motivieren, sich vielleicht in die Ausbildung zu begeben, zur Erzieherin oder zum Erzieher, zur Sozialpädagogin, soziale Arbeit zu studieren, Pädagogik der Kindheit, einen medizinischen Beruf zu erwerben, weil auch, ne, auch das Gesundheitsamt natürlich sagt, auch wir haben Schwierigkeiten, Fachkräfte zu gewinnen und. Also unsere Gesamtgesellschaft braucht einfach mehr Nachwuchs und das war auch der Wunsch, deshalb auch die Idee zu dieser Podcast-Reihe. Ich möchte mir aber die Gelegenheit nicht nehmen lassen, euch beide noch mal einmal zu fragen, was ihr glaubt, was junge Menschen so brauchen, wenn sie in diese Handlungsfelder einsteigen wollen. Also jetzt vielleicht nicht konkret in eures unbedingt, sondern so ganz grundsätzlich. Sigrid, du hast ja eine breite Erfahrung. Was braucht man?
Ich glaube, dass man gut zuhören könnte. Ja. Und sehr empathisch sein muss, auch dem Menschen gegenüber. Mhm. Und ja, auch Grenzen setzen muss. Ja, das ist nicht immer so leicht. Ja. Und planvoll und organisiert auch arbeiten kann. Ja, oder
ist nicht
muss.
Nur die Kaffeetasse und das
Gerät. Nee, auf keinen Fall.
Das ist ja so ein Klischee, was viele haben. Ne?
Ja.
Labarababa, aber es ist schon planvolles Arbeiten.
Ja.
Das muss man können, ja. Meral, was sagst du? Was braucht man neben einer guten Ausbildung natürlich?
Ja, also ich würde sagen, auch dieses Interesse an verschiedenen Kulturen und Familien, die aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, das ist wichtig. Und auch das Einfühlsamkeit spielt eine große Rolle in den sozialen Berufen.
Mhm. Ja, das kann ich alles unterschreiben.
Ja, man muss Menschen einfach mögen.
Ne? Ja, das ist schön. Ja,
das ist
ja.
So.
Man muss Menschen mögen. Annette Ruppelt hatte dazu auch noch was gesagt. Die würde ich gerne noch mal zu Wort kommen lassen.
Empathie ist ganz, ganz wichtig, um den Familien helfen zu können. Es ist ganz wichtig, vertrauenswürdig zu sein, sodass die Familien sich auch öffnen und auch trauen, mal über doch das zu erzählen, was sie vielleicht noch keinem erzählt haben.
Ja, genau. Also Empathie, vertrauenswürdig sein, Interesse an anderen Kulturen, vielleicht auch an anderen Sichtweisen haben und Menschen mögen. Oder lieben? Was hast du gerade gesagt?
Nee, Menschen mögen.
Menschen mögen. Wie schön. Ich finde, das ist ein toller Schlusssatz für unseren Podcast Sozial im Tal und für diese Folge, die hoffentlich zeigt, wie vielfältig das ist, was das Jugendamt an Aufgaben hat und wie vielfältig es ist, in welchen Arbeitsgebieten und in welchen Settings man hier so tätig sein kann. Und ja, wer jetzt wissen will, wie man denn zum Beispiel ein duales Studium absolviert und wo das so möglich ist, an welchen Hochschulen hier bei uns in der Umgebung, oder wer nochmal Informationen dazu braucht, wie man regulär soziale Arbeit studiert und wo, der bleibt noch ein bisschen dran und hört sich unsere Infobox dazu noch an. Und alle anderen verabschiede ich mit dem schönen Satz Menschen mögen oder mit den beiden schönen Wörtern Menschen mögen aus Sozial im Tal. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Tschüss.
Sozialmedizinische Assistentinnen und Assistenten, kurz SMA, spielen eine zentrale Rolle in der Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe. Sie unterstützen bei Einschulungsuntersuchungen, beraten über gesundheitliche Risiken und Präventionsmaßnahmen, wirken bei der Untersuchung von Infektionskrankheiten und Impfungen mit und besuchen Familien mit Kindern oder Menschen in besonderen Lebenslagen. Die Ausbildung zur SMA dauert 12 Monate und richtet sich an ausgebildete Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, medizinische Fachangestellte und andere Angestellte des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit einer gleichwertigen, abgeschlossenen Ausbildung. Sie umfasst einen praktischen Teil von 8 Monaten, betreut durch das lokale Gesundheitsamt, und einen theoretischen Lehrgang von 4 Monaten, der in 2 Blöcken an der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf stattfindet. Die Ausbildung schließt mit einer staatlichen Prüfung ab. Nach erfolgreichem Abschluss arbeiten SMAs in Gesundheitsämtern und anderen Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie tragen maßgeblich zur Förderung der öffentlichen Gesundheit bei, indem sie präventive Maßnahmen unterstützen und die Bevölkerung in Gesundheitsfragen beraten. SozialpädagogInnen arbeiten in vielseitigen Handlungsfeldern. Jugendämter, Kinder- und Jugendwohnheime, Gesundheits- und Sozialbehörden, Kindertageseinrichtungen, Beratungsstellen, Jugendzentren und Schulen. Überall dort, wo Menschen Unterstützung und Orientierung brauchen, sind sie im Einsatz. Der Zugang erfolgt meist über ein Studium an einer Universität, Hochschule, Fernuni oder vereinzelt auch als duales Studium. Voraussetzungen sind die Fachhochschulreife, das Abitur oder eine fachgebundene Hochschulreife zum Beispiel durch Berufserfahrung als ErzieherIn. Das Studium umfasst 6 bis 7 Semester Regelstudienzeit. Der duale Bachelorstudiengang Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Migration-Integration an der Fachhochschule Dortmund verbindet praxisnahe Ausbildung mit wissenschaftlicher Theorie. Über 8 Semester hinweg wechseln die Studierenden regelmäßig zwischen Hörsaal und Arbeitsplatz, wodurch sie erlerntes Wissen unmittelbar in der Praxis anwenden können. Der Studiengang legt besonderen Fokus auf Themen wie soziale Benachteiligung, rechtliche Rahmenbedingungen der Zuwanderung sowie den Umgang mit Diskriminierung und Ausgrenzung. Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden, die Menschen mit Migrationshintergrund kompetent unterstützen und Integrationsprozesse fördern können. Voraussetzung für die Zulassung ist neben der Hochschulzugangsberechtigung der Nachweis eines Arbeitsvertrags mit einem Kooperationspartner der Fachhochschule Dortmund im Bereich der sozialen Arbeit. Die Studierenden sind während des gesamten Studiums in Teilzeit, ca. 20 Stunden pro Woche, bei diesem Träger angestellt und erhalten eine entsprechende Vergütung. Absolventinnen und Absolventen dieses Studiengangs erwerben den Abschluss Bachelor of Arts, kurz BA, und sind qualifiziert für vielfältige Tätigkeiten in der sozialen Arbeit, insbesondere in Bereichen, die Migration und Integration betreffen. Weitere Infos zu diesen Berufsfeldern und Gehaltsstufen sowie jede Menge nützlicher Links findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!